Radio SRF.
Was bringt 2019? Wird es ein Krisenjahr oder ein Jahr des Aufbruchs? Die Prognosen decken die ganze Bandbreite ab. Auch wir wollen an dieser Stelle all den schwierigen Fragen auf den Grund gehen, durchaus ernsthaft, aber auch mit einem Augenzwinkern. Und wer könnte das besser als der Zürcher Schriftsteller Charles Lewinsky? In seinem letzten Buch «Der Wille des Volkes» hat er mit viel Witz und Komik ein düsteres Bild der künftigen Schweiz gezeichnet. Momentan arbeitet Charles Lewinsky an einem neuen Buch und ist Gast von Barbara Peter.
Das Tagesgespräch.
Charles Lewinsky, haben Sie eigentlich gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst?
Ich bin jemand, der überhaupt keine neuen Jahresvorsätze macht. Ich gehöre zu den Leuten, die am Silvester früh ins Bett gehen und durchschlafen und am nächsten Morgen feststellen, dass sich absolut nichts verändert hat.
Sind Sie da wahrscheinlich eher in einer Minderheit, aber es hat den Vorteil, dass man dann nicht ein schlechtes Gewissen hat, weil man die Vorsätze dann eh nicht durchsetzen kann.
Ja, gut, der Zweck von guten Vorsätzen ist ja, dass man sich nicht daran hält. Oder jeder, der sagt, er geht von jetzt an jeden Tag eine Stunde ins Fitnessstudio, weiss, dass er so spätestens am 7. Januar eine tolle Ausrede hat, um nicht herzugehen.
Aber warum machen wir das überhaupt? Also warum haben wir so das Gefühl, das neue Jahr ist eine Chance, irgendwie auch eben so ein bisschen ein neuer, ein besserer Mensch zu werden?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen der Computereffekt, wenn man den Computer nicht mehr recht laufen. Jetzt müssen wir mal einen Restart machen. Fangen wir nochmal ganz neu an, dann wird es ganz anders. Es wird ja dann nicht anders. Ich glaube, es kann einem vielleicht einmal durch irgendein Ereignis dazu bringen, sein Leben zu verändern. Mich hat einmal eine Bypass-Operation dazu gebracht, mich mehr zu bewegen, aber es muss dann schon in dieser Menge kommen, sonst machen wir es ja doch nicht.
Nicht einfach ein Jahreswechsel in Form von einem Datum, das sich ändert. Und wenn wir so davon ausgehen, dass die meisten Leute das ja eigentlich mit guten Absichten machen und so das neue Jahr einigermaßen positiv anfangen, dann heisst das ja eigentlich umgekehrt, dass wir doch positiv und zuversichtlich in Zukunft schauen.
Nicht unbedingt. Das heisst eigentlich nur, dass wir Menschen eigentlich recht gut drin sind, sich selber anzulügen und sich sagen, jetzt wird alles ganz anders und jetzt werde ich mein Sport und dann höre ich auf Rauchen und dann bin ich netter zu meiner Frau und überhaupt. Aber im Grunde, ich glaube, so im Hinterkopf wissen wir immer, dass das alles nur schöne Gedanken sind, eine schöne Vorstellung. Es wäre nett, wenn es so wäre.
Ist es denn aber grundsätzlich etwas Gutes, dass wir den Jahreswechsel so ein bisschen nehmen als Zäsur, um zu sagen, jetzt fängt die Zählung neu an, auch als Gesellschaft, wir fangen neu an, wir fangen neu an zu zählen. Ist das etwas Gutes oder tun wir uns da eigentlich auch etwas vormachen?
Ich glaube, es ist vor allem gut für die Feuerwerksindustrie, für die Champagnerverkäufer, für die Lachs räuchern etc. Ich finde das total unwichtig. Ich meine, der Kalender ist eine Menschenerfindung. Wir haben irgendwann beschlossen, dass sie jetzt der Erste. Ich selber bei Utah ist dann der Erste irgendwann im Sommer. Das ändert doch nichts. Das ist einfach so eine Einteilung, die man mal macht. Man könnte eine ganz andere machen.
Und wenn man heute so schaut, denkt man, die Leute sind pessimistischer, was die Zukunft angeht. Aber wenn es dann zum Jahreswechsel kommt, dann ändert das ein bisschen. Oder vermischt sich dort
das? Ja, das liegt doch nur daran, dass am Jahreswechsel Silvester gegen die 12 sind alle leicht besoffen und dann sehen sie Sachen rosiger. Aber ich glaube, alles in allem leben wir eher in einer Zeit, wo die Gesamtstimmung pessimistischer wird und nicht optimistischer.
Also die schlechten Meldungen, die wir jeden Tag eigentlich auf uns eingehen, die haben schon zur Folge, dass die meisten Menschen wahrscheinlich nicht so zukunftsfreudig sind.
Ja, ich glaube nicht daran, dass Zeiten im Ganzen nicht so ideal sich zeigen, wie meine Generation die erlebt hat. Wenn ich mir überlege, ich bin nach dem Krieg in der Schweiz auf die Welt gekommen und eigentlich hat es geografisch und historisch nie eine bessere Zeit gehabt, als auf die Welt gekommen. Das war eine tolle Zeit gewesen und man hat immer gewusst, es wird immer besser. Und das Grundgefühl, es wird immer besser, das hat sich verbraucht. Es ist noch nicht, es wird immer schlechter, aber in 10 Jahren geht es mir besser und meinen Kindern wird es noch besser gehen. Der Glaube ist weg.
Und was macht das mit uns? Weil das ist ja etwas schon Zentrales, dass der Mensch eigentlich immer daran glaubt, es wird besser.
Ich glaube, dass ein negatives Grundgefühl, das Gefühl, es könnte schlechter werden, ziemlich gefährlich ist. Nicht, dass man es ändern könnte, wenn es da ist, ist es da. Aber es treibt die Leute dazu, wie alle Probleme, einfache Lösungen zu suchen. Je schwieriger eine Situation ist, desto verlockender ist eine einfache Lösung. Und wenn die Leute allgemein das Gefühl haben, es wird nicht mehr besser, es wird eigentlich eher schlechter, das ist dann immer die Stumpfe der Populisten, die können sagen, wir haben eine ganz einfache Lösung, man muss nur das oder das machen und dann ist alles wunderbar.
Also, dass man die Stimmung aufgreift und einfache Lösungen will bieten, das ist das, was wir in Europa zum Beispiel erleben, mit Rechtspopulisten, die in vielen Ländern auf dem Vormarsch sind. Das hat damit zu tun, dass wir eigentlich grundsätzlich Zuversicht verloren haben.
Solange man denkt, es wird einen Weg besser, gibt es ja keinen Grund, irgend so mit einem Gewaltrezept alles verändern. Aber wenn das Gefühl weg ist, wenn die innere Sicherheit von man kann es laufen lassen, wie es ist, es ist schon recht, wenn die mal weg ist, dann wird es schwierig.
Man könnte jetzt auch umkehren und sagen, es sind einfach auch sehr interessante Zeiten, die man erleben. Es ist vieles im Wandel. Man sieht Politiker wie Donald Trump, den man eigentlich so kaum mal erlebt hat, einen US-Präsident, der so auftritt. Das sind spannende Zeiten. Also man könnte dem ja auch positiv eigentlich gegenüberstehen.
Es wird oft ein chinesisches Sprichwort zitiert, das ich nie weiss, ob es ein echtes ist. Vielleicht ist es ein erfundenes, aber es ist eine Stimmung, sie sich. Es wird behauptet, in China sei der schlimmste Fluch, den man jemandem antun könnte, ihm zu sagen, mögest du in interessanten Zeiten leben. Interessante Zeiten sind für die Leute, die sie erleben müssen, selten gute Zeiten. Ich lebe lieber in langweiligen Zeiten.
Wie haben Sie es denn selber mit pessimistisch oder optimistisch in Zukunft zu schauen?
Es ist eigentlich unfair, wenn man das so sagt, aber ich bin in dem Alter, wo man sich sagen kann, bis die Sachen wirklich schlimm werden, lebe ich sowieso nicht mehr.
Also man hat noch so die Zeit, die man noch hat, quasi, die kann ja noch lang sein, aber die reicht noch, um es im Guten
zu Ich habe schon im Jux zu meinen Kindern gesagt, schaut noch zu, wie ich AHV kriege, für euch ist dann gehen wir keine mehr da.
Und vielleicht haben Sie gar nicht Unrecht mit diesem Szenario. Was ist mit dem Humor? Was kann der ausmachen? Dass ein Mensch zuversichtlich in die Zukunft schaut, auch wenn du trüb bist?
Der Humor kann, glaube ich, ein beruhigende, ich würde nicht sagen heilende, aber eine beruhigende Wirkung haben. Wer mit Humor an die Sachen geht und zum Beispiel ein Herr Trump nicht nur als gefährlich, sondern auch einfach als lächerliche Figur kann sehen, es kann noch gut tun, wenn man die Sachen so anschaut.
Machen Sie das? Suchen Sie den Humor in solchen Situationen?
Den Humor sucht man nicht. Den Humor findet man. Den Humor suchen, ist schon abgeregt.
Und wenn man ihn nicht findet?
Sehr viele Leute finden ihn nicht. Und das ist auch nicht heilbar. Also, Humor ist etwas, das hat jemand oder hat ihn nicht. Man kann es niemandem beibringen. Ich habe in den Zeiten, wo ich noch Sitcoms geschrieben habe fürs Fernsehen, habe ich einen Kurs gegeben für Autoren. Und ich habe dann immer gesagt, ich kann euch Technik erklären, ich kann euch Dramaturgie erklären, nur was komisch ist, kann ich ja nicht erklären. Das weiss man oder weiss man nicht, das spürt man oder spürt es nicht, aber es lehren kann man es nicht.
Und Humor, der in dunklen Zeiten trotzdem gefunden wird, ist das denn schon der Zynismus eigentlich? Also schützt man sich auch mit Humor, indem man Sachen, eben wie jetzt Donald Trump halt auch probiert, das so ein bisschen lächerlich zu machen? Ist das auch ein Schutzmechanismus?
Es wird ja oft gesagt, der Humor sei die Waffe der Schwächeren. Aber das stimmt nicht. Es ist nur der Trost der Schwächeren. Ich hatte zwar keine Chance gehabt, aber ich habe noch einen Witz über ihn gemacht und wenn ich Glück habe, hat er ihn nicht verstanden.
Schauen wir mal auf die Schweiz. Wir stehen in einem Wahljahr. Das dürfte viel zu reden geben.
Also der Sprung von Schweizer Politik zu Humor ist ein verdammt weiter Sprung.
Das ist ein grosser, dramaturgischer Schritt.
Es gibt kaum etwas Humorloseres als Politiker.
Auf das möchte ich zu sprechen kommen mit Ihnen. Wenn wir mal schauen im Wahljahr, was Themen werden sein, was jetzt schon Themen gewesen sind, das ist ja immer, eben, wie Sie gesagt haben, Themen gehen ja nicht weg, Probleme gehen ja nicht weg, die sind immer noch da. Also die Europafrage ist ungelöst, viele Reformen, da blockiert man sich gegenseitig. Was heisst das für das Wahljahr?
Das heisst gleich, was es für jedes Wahljahr hat. Dass Politiker überlegen, mit was kommen wir bei den Wählern durch? Sie überlegen nicht, was ist meine Überzeugung, was wäre meiner Meinung nach gut. Völlig uninteressant, sondern nur, mit was könnten wir bei den Wählern ankommen? Eigentlich könnte man einen Haufen von der Politik gerade direkte Werbeagenturen überlassen, die würden dann die richtigen Sprüche finden, weil ich habe oft das Gefühl, Politiker würden das Gegenteil behaupten, wenn eine Umfrage würde bestätigen, dass das bei den Leuten ankommt.
Also, dass man eigentlich nur Gefälligkeitspolitik betreibt und das verkauft den Leuten so, wie man das Gefühl hat, dass sie es gerne hören würden.
Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber ich meine das ganz ernst, dass ein Haufen Politiker nicht daran interessiert sind, irgendetwas zu verändern oder zu verbessern, sondern sagen, wenn ich nochmal gewählt werde, bin ich wieder 4 Jahre dran. Was muss ich machen, um wieder gewählt zu werden? Und das ist halt ein bisschen eine andere Überlegung, als was müssen wir machen, um Sachen weiterbringen oder verändern oder verbessern.
Sie haben einmal gesagt, den Satz habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass Sie gesagt haben, die Politik ist eigentlich ein Dreckungsgeschäft. Und gleichzeitig sind Sie SP-Mitglied und äußern sich auch immer wieder zu politischen Themen als Schriftsteller. Also Sie haben ein relativ ambivalentes Verhältnis zu der Politik. Kann man das so sagen?
Es hat einfach noch niemand eine bessere Methode erfunden, zum Gesellschaft in Gang halten. Es ist nicht ideal. Es gibt ja das berühmte Churchill-Zitat, das er nie gesagt hat. Aber es ist jetzt so oft mit dem Namen Churchill gesagt worden, dass er wahrscheinlich im Himmel schon glaubt, er hätte es wirklich gesagt, dass Demokratie ist das schlechteste aller möglichen Systeme, mit Ausnahme aller anderen. Man muss sich nur einfach darüber klar sein, glaube ich, dass unser System relativ gut funktioniert, aber es ist keineswegs perfekt oder keineswegs so, dass wir nichts mehr daran ändern müssen. Und was noch dazu kommt, es gibt ja eigentlich immer zwei Seiten von der Demokratie. Einerseits die Regeln, die man sich gemacht hat, Gesetze etc. Und auf der anderen Seite der Geist, der dahinter steckt. Das, was man gemeint hat, das müssen wir gar nicht aufschreiben. Das ist ja selbstverständlich. Und was ich im Moment ringsum gesehen habe, ist, dass Gesetze eingehalten werden, dass man aber Gesetze dazu benutzt, zum den Geist, der dahinter steckt, verändern oder negieren oder sogar das Gegenteil davon machen. Also man sieht das in Ländern, die in Richtung Diktatur abdriftet, wie Ungarn oder wie der Türkei. Da wird ja niemand einfach eingesperrt, sondern er wird nach einem Gesetz, das man zu dem Zweck gemacht hat, eingesperrt. Also die Form von der geordneten Gesellschaft hat man eingehalten, aber den Geist tut man völlig verletzen.
Und doch gelten das dann immer noch als Demokratie.
Und das funktioniert ja auch in kleinen Sachen. Manchmal in Nebensächlichkeiten kann man das beobachten. Wir haben in der Schweiz im Nationalrat so einen Fall gehabt, den ich gefunden habe, das ist jetzt wie unter einem Mikroskop. Es ist etwas ganz Kleines in sich, völlig Unwichtiges, aber es zeigt genau die Missachtung vom Geist. Es gibt eine Regel im Nationalrat, wie lange jeder darf reden. Und es gibt dann eine Klausel, die heisst, wenn er Zwischenfragen beantwortet, wird die Zeit draufgeschlagen. Und jeder weiss, wie das gemeint ist. Also, er soll seine Meinung können sagen, und wenn die gegnerische Partei sich einmischt, muss er Gelegenheit haben, dann auf das zu reagieren. Das wäre der Geist von dieser Regelung, die jeder weiss. Und dann ist die SVP mal auf den Gedanken gekommen, ha, es steht ja nur Zwischenfragen, es steht ja nicht von wem. Jetzt stellen wir unsere eigenen Leute an, um jede Menge Zwischenfragen zu stellen, dann tun wir die Redezeit von unserem Redner damit verlängern. Das war etwas, wie gesagt, in sich völlig Unwichtiges, wo zwar die Regeln, wie sie aufgeschrieben sind, streng eingehalten hat, wo aber der Geist von dem, wo jeder gewusst hat, wie es gemeint ist, verletzt hat. Und dort, finde ich, dort wird es gefährlich. Wenn man mit dem einmal anfängt, ist es dann leicht, immer noch mal einen Dreh zu finden, wenn man das könnte steigern oder noch schlimmer machen oder hinter einer harmlosen Verordnung verstecken.
Man könnte jetzt auch einfach sagen, das ist clever.
Ja, wenn man clever als Schimpfwort benutzt, ja, dann ist es clever. Das ist sogar sehr clever.
Politik als Geschäft, wo eben auch seine unschönen Seiten hat und wo vielleicht nicht immer noch im besten Interesse von der Bevölkerung da ist und gleichzeitig sagen sie, die Schweiz eben, eigentlich können wir froh sein, haben wir langweilige Politiker, können wir froh sein, haben wir ein langweiliges System, das im grossen Ganzen funktioniert. Meinen Sie das wirklich ernst?
Ja, ich meine das ganz ernst. Wir haben, erstens einmal ist die Schweiz, um es positiv zu formulieren, kein Land, wo in Sachen reinschüsst. Das machen wir ja weiss Gott nicht. Aber das hat auch den Vorteil, dass wir viel modische Fehler gar nicht machen. Weil bis wir so weit sind, dass wir sie machen, haben wir schon lange gesehen, wie es bei den anderen nicht funktioniert hat. Es gibt einfach einen Haufen, wie die Amerikaner sagen, Checks and Balances in der Schweiz, wo die Sachen zwar mühsamer machen und umständlicher, aber die Kontrolle, die dadurch existiert, dadurch, dass wir auf lokal und kantonal und national und überall als Volk mitreden, das ist gar nicht schlecht. Das bringt uns zwar nicht dazu, dass wir unbedingt immer die brillantesten Leute an der Regierung haben, weil Brillanz ist verdächtig in der Schweiz, aber wir haben eigentlich immer eine ordentliche Regierung und das ist bedeutend mehr, als andere Länder ringsum arbeiten.
Aber das heisst ja im Umkehrschluss, dass wir eigentlich einfach Leute haben, die so ein bisschen gut verwalten können, die gut Details regeln können. Aber so die grossen Visionen, die werden wir nie anbekommen. Bis jetzt sind wir gut gefahren mit dem, aber vielleicht reicht das irgendwann nicht
mehr. Ich halte mich da an den Satz von Helmut Schmidt, muss ich wirklich sagen. Der ist mal gefragt worden, was seine Vision ist. Und dann hat er gesagt, wer eine Vision hat, soll zum Doktor gehen. Vielleicht fehlt uns etwas, wenn wir nur Leute haben, die gut können verwalten und Sachen gut im Schuss halten. Aber es ist ja schon viel. Also ich finde, dass wenn wir das garantieren können, wir haben immer Leute, die Sachen gut können im Schuss halten und gut können verwalten. In so einem Land lebe ich ganz gern.
Die Stabilität, die eigentlich über allem steht. Und trotzdem, Stabilität kann ja auch wirklich im negativen Sinn einfach absoluten Stillstand bedeuten.
Ja, das ist natürlich, im Moment ist das ein bisschen eine Gefahr, die in der Schweiz ist. Wir haben im Moment alles das Gefühl, nur nichts verändern. Und oft, wenn wir Sachen bewahren, die gar nicht existiert haben, oder? Wenn ich mir vorstelle, wir würden die Schweiz vor 100 Jahren bewahren, wo offene Grenzen gehabt hat und einen viel höheren Ausländeranteil und ein äußerst lebige wissenschaftliche und kulturelle Szene, wäre gar nicht so schlecht, sie bewahren. Aber was die Leute wollen bewahren, ist ja dann nämlich mehr Geranien auf dem Balkon und so irgendwo gross als Motto in die Verfassung schreiben, entweder eine Tracht am Leib oder eine Tracht Brügel.
Also man will ein Bild bewahren von einer Schweiz, wo es gut geht, wo es eben noch in Zukunft vielleicht noch besser geht. Das ist ja etwas sehr Menschliches eigentlich. Es geht uns einfach sehr gut und das ist eine schwierige Ausgangsposition.
Sie sehen es jetzt wirklich als Musterbeispiel in Amerika, Make America Great Again. Es wird nie gesagt, wieder wie was? Wieder wie die Zeiten von der Sklaverei oder wieder wie die Zeiten von der Wirtschaftskrise oder wie welches Amerika, wenn wir es wieder haben? Und so ist es auch in der Schweiz, dass die Schweiz, wo Bewahrer sehen, die hat es ja nie gegeben. Das ist dann die Traumschweiz, so SIW-Heft-Schweiz, die in dieser Form ja nie existiert hat. Und ich glaube, was wir auch völlig vergessen haben, weil es uns ja, 60 Jahre lang immer gut gegangen ist, das Normale, der Normalzustand ist nicht Ordnung. Der Normalzustand, und in Europa hat man im Moment das Gefühl, bewegt sich wieder auf den Normalzustand zu. Der Normalzustand ist Chaos und Problem und Schwierigkeiten. Und nicht einfach sich darüber aufregen, dass die Bahn schon wieder eine Minute zu spät kommt. Und das müssen wir zuerst wieder üben, dass die Zeiten dann wieder schwieriger werden können.
Würden Sie denn sagen, ein Land hat eigentlich immer die Politiker, die es auch verdient?
Ah, das ist ein Spruch, der nichts bedeutet. Es hat einfach die, was hat. Man kann niemand sagen, es hätte irgendein Land hätte jetzt den Hitler verdient. Es hat nicht die Politiker, es hat halt die, was gewählt haben, oder die, die sich an die Macht geputscht haben, die anderen Länder. Aber was wir doch in der Schweiz haben, ist, Sachen, die in anderen Ländern ganz selbstverständlich sind, führen in der Schweiz zu riesen Aufregung. Also wenn Sie jetzt einen Fall wie der Herr Modé nehmen, das würde in einem anderen, in Frankreich, wo ich oft bin, würde das überhaupt nicht auffallen. Ist doch normal.
Also man geht schon vom Schlechten aus in Politik, so meinen Sie?
Wenn man das vergleicht, also ich habe in Frankreich, in meinem kleinen Dörfchen, wo ich viel bin, etwas erlebt, das ist, wenn ich das schnell erzählen darf, weil das ist so anders, wie es in der Schweiz ist. Hier gibt es Wahlen, nicht nur auf Departementsebene, sondern gibt es noch Kantone darunter. Und dort hat eine Partei die andere rausgerührt. Ich weiß schon nicht mehr, ist ja gleich, ob haben die Linken die Rechten rausgerührt, die Rechten die Linken. Und die Neuen, die dann dort an die Regierung gekommen sind dann aber Dokumente hergekommen und haben festgestellt, dass sich ihre Vorgänger wahnsinnig privat bereichert haben. Und dann hat mir ein Freund im Dorf gesagt, es ist blöd, wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir sie nicht rausgerührt. Und ich sagte, muss ich die falsch verstanden haben? Da hast du wieder gesagt, hätten wir sie schon früher rausgerührt? Er gesagt, nein, du hast keine Ahnung von Politik. Die sind schon satt gewesen. Aber bis die Neuen das alles für sich auch eingesteckt haben, wie die Alten, was uns das wieder kostet. Und das ist eine Situation, die haben wir in der Schweiz nicht. Da sind wir einfach im positiven Sinn spiessig und ordentlich. Und die private Bereicherung, die man in ganz vielen Ländern sieht, die funktioniert bei uns nicht. Mhm. Ich verteidige unser System weg seiner Langweiligkeit. Ich finde, ich bin ganz froh, dass es so ist.
Herr Lewinsky, machen wir einen Punkt hier. Ich probiere nochmal einen dramaturgischen Übergang. Die Geschichte, die Sie jetzt gerade erzählt haben aus Frankreich, da könnte man sagen, das Leben schreibt eben immer noch die besten Geschichten.
Das Leben ist ein miserabler Geschichtenschreiber.
Sie sind Geschichtenverzähler von Beruf, Sie sind Schriftsteller. Ist das Leben die Inspiration? Sind so Geschichten die Inspiration für Sie?
Das Leben gibt einem ja fast nie eine Pointe. Erzählt einem immer, lasst einem eine Geschichte ohne Pointe, ohne saubere Schlusserleben. Ausser wenn wir später erzählen. Wenn wir hinterher erzählen, was wir erlebt haben, sind Geschichten viel runder, als sie in Wirklichkeit gewesen sind. In unseren Erzählungen fällt uns dann auch der brillante Satz ein, den wir dem Chef am Kopf geklopft haben. In Wirklichkeit haben wir noch gesagt, ja, ich verstehe, was Sie meinen, Herr Direktor. Leben ist ein miserabler Geschichtenverzähler. Geschichtenverzählen ist ein anderes Gewerbe. Das wird nicht vom Leben gemacht, sondern eben von den berufsmässigen Geschichtenverzählern.
Von Ihnen zum Beispiel als Schriftsteller?
Ich glaube schon, dass ein Schriftsteller vor allem sollte Geschichten erzählen. Ich glaube, dass die Geschichten, die er erzählen hat, wichtiger sind wie irgendwelche stilistischen Spielereien oder... Und ich glaube auch nicht einmal, dass er unbedingt eine Botschaft vermitteln muss. Es gibt einen schönen Satz, wenn ich eine Botschaft verschicke, gehe ich auf die Post. Sondern eine Geschichte erzählen, die die Leute zum Denken anregen kann, das ist schon viel. Aber nicht meinen, man könne als Autor bestimmen, was die Leute denken, weil das kann man nicht.
Wie viel Anteil an dem hat der Spruch selber? Also das eine ist Geschichte, oder? Die Handlung, aber das andere ist der Spruch, der sie drin verfasst ist.
Das ist eine schwierige Frage. Also das ist wie wenn Sie einen Fisch fragen, was hat das Wasser für einen Einfluss auf dich? Ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne Sprache zu leben oder ohne Sprache zu arbeiten. Aber ich persönlich empfinde, dass jede Geschichte eine eigene Sprache hat. Und die muss man finden.
Das ist bei Ihnen ja auch so. Jedes Buch, jeder Roman hat einen eigenen Stil. Es gibt nicht eigentlich den Lewinsky-Stil.
Ja, das ist etwas, wo mir wichtig ist, für jede Geschichte die bestimmte Sprache zu finden. Das wird jedes Mal eine andere sein. Und hinterher, mit Abstand, kann ich dann sogar, ich habe Germanistik studiert, analysieren, warum jetzt genau diese Sprache für diese Geschichte. Aber während ich es mache, ist überhaupt nichts von Analyse da.
Das ist einfach intuitiv.
Ja, wenn man sagt, ich habe jetzt intuitiv ein Jahr darüber nachgedacht und jetzt weiss ich intuitiv, was rauskommt. Es geht nicht über Logik auf jeden Fall.
Aber ist auch vieles in dem Fall von Ihrem Beruf, ist im Zufall ein bisschen ausgeliefert?
Ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Ich glaube, dass es, ich sage dem, der Hinterkopfcomputer, man denkt über ganz vieles nachher, ohne dass man merkt, dass man darum studiert. Und irgendwann liefert einem der Kopf dann eine Lösung. Es ist mir gerade letztens passiert. Im Bähnli auf den Stoss ist mir plötzlich die Lösung von einem Problem eingefallen, wo ich nicht gemerkt habe, dass ich darüber nachdenke, aber wo ich mich seit Wochen damit umgeschlagen habe. Und plötzlich habe ich gewusst, wie es geht. Und das ist eben der Hinterkopfcomputer, der läuft immer weiter.
Ihr neues Buch, das ist schon fertig, das haben Sie schon abgegeben, das kommt im März, wenn ich richtig informiert bin, kommt das raus, der Stotterer. Und dort, viel weiss ich noch nicht zu der Geschichte, Sie sind ja immer relativ zurückhaltend mit Inhaltsangaben, bevor es rauskommt, das Buch. Aber man weiss, es geht um einen Mann, der stottert und lieber schreibt als redet. Also die Sprache und der Umgang mit der Sprache, das ist ein wichtiges Thema.
Es ist eigentlich ein Buch über Schreiben, wenn man es genau anschaut. Alles andere sind äussere Umstände. Es geht darum, welche Kraft hat Schreiben, was kann man mit Schreiben erreichen oder nicht erreichen, was macht es mit dem, der schreibt, wie verändert es ihn selber, wie meint er, dass er die Welt verändern könnte oder verändert er sie wirklich. Es ist wirklich ein Thema, das mich selber sehr betrifft und auch selber sehr interessiert.
Was wollen Sie noch verändern mit dem Schreiben?
Keine Ahnung. Ich will die Welt nicht verändern mit dem Schreiben. Ich will Geschichten erzählen und hoffen, dass es Geschichten sind, die die Leute zum Denken anregen.
Charles Lewinsky, vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute zum neuen Jahr.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.